Alvaro Soler ist da. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, wie geht's?
Mir geht's hervorragend. Wie geht's dir? Was macht das Leben?
Ah, sehr gut. Gerade muss ich sagen, viel los, was auch sehr schön ist natürlich. Aber manchmal denke ich, oh Mann, vor allem wenn man auf Instagram diese ganzen Leute sehen, die ja im Urlaub sind und so.
Ja.
Und wir arbeiten. Ist natürlich schön, ist auch gut. Und ich meine, manchmal spielen wir auch in Locations, die sind auch am Strand und da können wir ein bisschen chillen und so. Aber da kommt man nie so wirklich zur Ruhe.
Ja, das stimmt.
Aber das kommt noch. Deswegen kann ich gar nicht klagen. Es ist eine sehr schöne Phase und ich liebe die Open-Air-Konzerte überall. Vor allem dieses Jahr haben wir sehr viele in Deutschland auch zum ersten Mal und das ist sehr cool. Also richtig so ein bisschen so Erdkundeunterricht für mich. Wir gehen in so Städte, die ich noch nie gehört hatte und so, ja, geile Orte auf jeden Fall, coole Leute.
Was magst du denn an Open-Air so gerne?
Vor allem halt also wenn wir ungefähr um 9 spielen, dann ist es halt schön, weil man fängt so im Licht noch an und dann, man hat ja auch selber sehr viel Licht dabei und so und das ist eine coole Lichtshow und das ist immer schade, wenn man tagsüber spielt, dann sieht man es ja nicht so
ja,
richtig.
Ja, stimmt, ja.
Und dann ist es cool, wenn es so anfängt mit so einer Dämmerung, weißt du, da geht einfach die Sonne weg und Sunset und super schöner Moment. Alle sind gut gelaunt. Ich finde auch im Norden von Europa hilft es einfach sehr, wenn es gutes Wetter war an demselben Tag. Also ich finde Konzerte, wo es das Wetter so lala war, sind Leute nicht so gut gelaunt.
Und Konzerte, verständlich
wo,
irgendwie.
Voll. Aber und Konzerte, wo es halt irgendwie tagsüber cool war, vielleicht waren die am Strand oder so noch, wenn wir irgendwie in der Ostsee oder Nordsee spielen, dann kommen sie zum Konzert und sind dann irgendwie einfach gut gelaunt und man sieht die Freude in den Gesichtern. Keine Ahnung, es hat was anderes. Natürlich so in der Halle zu spielen ist viel klinischer noch, weil das einfach alles so für viele verschiedene Events gemacht wird. Das ist halt. Und das andere ist halt eben draußen, man hat viel mehr Kontakt mit der Natur. Öfters spielt man auch in Orten, wo es umzingelt ist von Bäumen. Und das ist mega. Also das finde ich sehr, sehr schön.
Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Du warst auf der Gamescom.
Ja.
Bist du so ein Zocker oder was?
Also,
weiß ich gar nicht.
Als ich klein war, habe ich sehr viel. Also ich habe mit Pikachu angefangen, Pokémon.
Ist das dein Lieblings-Pokémon dann eigentlich auch?
Wahrscheinlich. Also. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Pokémon, also das ist halt anders. Natürlich danach kam die Game Boy Advance raus und so weiter mit den anderen, mit so einem Saphir und Ruby und so Sachen.
Sag mir alles gar nichts, aber...
Ja, genau, also andere Spiele einfach. Und dann irgendwann hat sich das da aber so entwickelt, weil ich hab eine große Liebe, ich wollte Autodesigner werden auch.
Ah, ist das so?
Ja, und dann habe ich halt das Gran Turismo, das ist einer der größten sozusagen Autospiele, die es gibt.
Das kenne ich sogar.
Okay, cool. Ja, aber das hatte ich in der PlayStation 2, die ist ja uralt jetzt schon.
Ja.
Und mein Bruder wir haben in der Zeit in Japan gelebt, wo das war. Und dann hat mein Bruder, es gab irgendwie so ein Radio, wie ihr manchmal auch macht, ein Verlosung. Genau, Verlosung.
Ja.
Und die Verlosung war ein Logitech Lenkrad, was man dann an die PlayStation anschließen konnte und an einem Tisch und dann konntest du schalten und irgendwie fahren mit dem Lenkrad und Pedale und so. Und da waren wir so total begeistert. Und mein Bruder hat einfach angeschrieben und hat das bekommen.
Was?
Ja, und er war so 13 oder sowas.
Sowas passiert mir nie.
Ja, mir auch nicht. Und ihm dann auf einmal, es war richtig geil. Und dann haben wir halt stundenlang, 24 Stunden Nürburgring sind wir gefahren und dann in Echtzeit dann auch so.
In Echtzeit, ja, und dann 24 Stunden.
Ich habe geschlafen, mein Bruder war dann wieder wach und ist dann weitergefahren und dann wir haben uns dann so...
Oh, crazy.
Ja, das war richtig cool. Also wir waren schon sehr nerdig so in so Sachen. Und dann irgendwann habe ich das halt mit Logic, mit meiner Produktionssoftware sozusagen für Musik dann verändert und dann habe ich halt Songs geschrieben, was dann natürlich... limitlos war, weil die Spiele hatten immer Limits überall und dann irgendwann konntest du hier nicht mehr weiterlaufen oder da nicht mehr weiterfahren und in der Musik konntest du alles machen, was du wolltest und genau, da habe ich das beiseite gelassen zum Glück, weil sonst weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt Musik gemacht hätte.
Würdest du heute ein World of Warcraft spielen,
ja,
aber
genau,
die ganze Zeit so.
Wahrscheinlich, aber das habe ich zum Glück nie angefangen. Aber ich bin ein riesen Zelda-Fan, also jetzt so aktuelles ist das Zelda gerade so ja das Spiel.
Yeah.
Was gerade dieses Jahr rausgekommen ist als Highlight für die Nintendo Switch, was super ist für Tour. Weil wenn du on Tour bist, ein bisschen
kannst
so zwischendurch oder im Flieger, wo kein Internet gibt und du irgendwie nicht viel machen kannst, ist es sehr gut, ja.
Ich habe mir während Corona die allererste Wii gekauft, meine allererste Spielkonsole.
Oh, krass.
Und da haben alle gesagt, du musst Zelda spielen. Da habe ich das gemacht, war auch gar nicht so schlecht. Und dann kam ich irgendwann auf so ein Level, auf so einer Turmzinne, wo ich so kämpfen musste.
Mhm.
Und dann musste ich das abbrechen, weil ich habe Höhenangst bekommen.
Oh, krass. Wow.
Also wirklich, es geht gar nicht.
Krass aber, dass du mit der Wii in Zelda spielen konntest.
Ja.
Mega, okay. Und da konntest du halt auch deinen Controller so bewegen.
Ja, ja, genau.
Krass, weil ich bin halt auch ein sehr... Späteinsteiger von Zelda, weil eigentlich, es gibt ja Zelda seit immer eigentlich fast schon.
Das gab es ja schon auf dem Gameboy, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann, so wie Pokémon ein bisschen. Und dann hat sich das ja krass entwickelt und jedes Spiel gab es ja verschiedene Features, wo man machen kann. Und ja, ich kenne halt nur die letzten, die sehr, sehr komplex sind. Mhm. Aber mega geil sind auch.
Also du sagst, Computerspiele, gut, dass du mit der Musik angefangen hast und ja, das mit den Computerspielen.
Gott sei Dank, sage ich sogar.
dann ist das jetzt auch der perfekte Übergang. Wir wollen natürlich über deine Musik sprechen, weil dafür bist du da. Ich habe im Moment so das Gefühl, es gibt wahnsinnig viel so Plastikmusik. Damit meine ich so diese glatte, unpersönliche Musik, Sänger und Sängerinnen, die irgendwie sich Songs schreiben lassen und die einfach singen, ohne dass es was bedeutet.
Also
das ist bei dir.
TikTok-Musik meinst du?
Vielleicht, ja. Aber bei dir ist es ja komplett anders. Also ich meine, du bist ja von vorne bis hinten in jedem Song irgendwie beteiligt. Das muss ja auch wahnsinnig wichtig sein.
Also klar, ich habe angefangen, also das Ding ist, ich habe eigentlich, bevor ich überhaupt Künstler war, war ich halt Songschreiber und Produzent und das habe ich gemacht in meiner Band früher, wo mein Bruder gesungen hat und mein bester Freund war der Drummer und so. Ich war Keyboarder und habe, wie gesagt, Songs geschrieben und deswegen ist mein Weg zur Musik durch diese kreative Phase so wichtig gewesen und das ist der einzige Weg für mich zur Musik. Also ich finde natürlich manchmal, wenn man eine Kollaboration macht oder so mit jemandem, wo der Song auch fertig ist und er sagt, hey, willst du mal draufspringen, ist eine coole Nummer und ich die Nummer geil finde, dann singe ich das auch so, da muss ich nicht überall sagen, oh, ich muss überall mitschreiben und so weiter, weil irgendwie so und so. Das finde ich nicht. Ich finde, der Song soll so am besten sein. Aber ich finde es cool, wenn, also ich genieße es halt sehr. Ich bin halt eher so ein Studiomensch auch und ich liebe es, zu Hause zu sein im Studio und Sachen aufzunehmen. Und erst später habe ich dann rausgefunden, dass ich auch auf der Bühne das cool finde. Aber es war nie mein Ziel, sozusagen
auf der Bühne
Sänger
zu
sein. Und ich bin keine Rampensau oder sowas. Das ist nicht so, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin eigentlich super schüchtern und deswegen habe ich eher so meine Sachen zu Hause gemacht, weil ich da ja sehr viel Zeit, genau wie mit den Videospielen, weißt du, du bist da, du investierst Zeit da rein, weil du das irgendwie magst, das macht Spaß. Genauso war eben für mich das Produzieren und irgendwie Sachen rausfinden, wie so, dieser Sound von einem Klavier, was mache ich, wenn ich das EQ so mache, dann klingt es anders, dann wenn ich den Kompressor noch dazu nehme. Also es gibt sehr viele genauso nerdige Sachen wie bei dem Spielen, die auch mit der Musik passieren.
Ja, also und du tüftelst auch viel.
Ja, voll gerne. Und das ist ja, und dadurch, dass ich das Design studiert habe, hat es auch sehr viel mit dem zu tun, weil es ist am Ende, also Ingenieurwesen, ne? Und ich meine, sehr viel Physik da drin, was passiert in den einzelnen Kompressoren, in den einzelnen. Und da kann man sehr krass tief reinsteigen, das muss man gar nicht machen. Aber ich finde es schön, wenn man kreativ sein kann. Deswegen liebe ich Songs zu schreiben, klar.
Und du hast in letzter Zeit, hast du ziemlich viele geschrieben. Es wird auch noch einiges kommen von dir in nächster Zeit. Und du hast gesagt, dieses Songschreiben jetzt hätte dich verändert. Also diese Musik hätte dich verändert. Inwiefern?
Ich glaube, in der Experimentationsphase ist es gerade auch jetzt so ein bisschen. Mhm. Und Muero ist ja auch die Single, die ich jetzt im Mai rausgebracht habe. Der Song ist ja ein bisschen mehr Disco, was ich super spannend fand, mal auszuprobieren auf Spanisch. Und ja, ich fand es irgendwie mega. Und dann gibt's halt, weißt du, dann haben wir halt Bada Bibidla gehabt. Das ist halt auch nochmal eine Live-Single gewesen, die jetzt vor einem Monat ungefähr rausgekommen ist oder ein bisschen mehr jetzt. Da haben wir das Video in Karlsruhe aufgenommen mit 40.000 Leuten. Das war unfassbar cool. Und auch den Live-Sound. Mhm. Also so wie du meintest, irgendwie, ich versuche einfach echte Sachen mitzunehmen von entweder Sachen, die ich liebe oder Sachen, die gerade passieren. Weil dieser zweite Song, der Live-Song, den habe ich rausgebracht in der Festivalsaison, weil wir da gerade einfach das machen. Und dann habe ich gesagt, wieso nehmen wir einfach nicht direkt ein Musikvideo auf, kommen einfach auf die Bühne und dann nehmen wir ein paar Shots auf, dann nehmen wir den Sound nochmal auf von dem Tag und dann ist es einfach als Single fertig, das war auch geil. Und bevor man da irgendwie ins Studio geht und so, dann ist es halt sehr real, das ist sehr echt, das passiert in dem gleichen Moment und so weiter. Und das finde ich cool und heutzutage finde ich, sollte die Musik, also man merkt, glaube ich, als Zuhörer auch, wenn es nicht mehr so echt ist. So wie vielleicht du sagst mit diesem Plastik. Ich glaube, man merkt, wenn es alles, zum Beispiel Kollaboration, da gibt es ja sehr viele Leute, die aus vielen eher Marketinggründen zusammen einen Song machen, mehr als aus einem Herzensgrund vielleicht, weil, keine Ahnung, der hat eine Reichweite dort in Lateinamerika, der andere hat eher irgendwie im Süden von dem Kontinent, der andere irgendwie in Europa, lass doch alle zu drei zusammenpacken, dann haben wir einen Welthit. Weißt du, so eine Kombi, die irgendwie im Labor zustande kommt, in der Marketingabteilung.
Und so klingt es dann halt auch.
Und
ne?
Ja, viele merken das dann auch und deswegen in Lateinamerika haben sie jetzt krass aufgehört, Kollaborationen zu machen.
Ach, echt?
Und genau, die kommen dann erst später drauf. Also es gab ja Leute, Künstler, also fast jeder Künstler in Lateinamerika hatte gar keinen Song alleine released. Es war immer irgendwie Teil von einem, es war immer Becky G mit, ach so, ja, mit wem noch, aber, oder Luis Fonsi mit wem noch, oder der mit, ach ja, aber wer noch im Song? Weißt du, das war irgendwie, irgendwie nicht die Frage, ah ja, cooler Song von ihm, sondern wer ist denn noch auf dem Song drauf? Weißt du, das war so, okay, mindestens drei oder so. Ja, das ist krass.
Du hast eben was gesagt, und zwar, dass du mit Muero zum Beispiel, dass der ganz anders klingt als der Song, ich kann ihn nicht aussprechen.
Para Vivirla, ja.
Para Vivirla.
Genau, ist das aber schon
para,
sehr gut.
Para Vivirla.
Ja, Para Vivirla, super
okay,
schön.
Okay, so. Ja. Dass die beiden Songs ja komplett anders klingen. Das heißt, man kann jetzt nicht so sagen, wie klingt Álvaro Soler in 2023, sondern, kann man das?
Ich glaube, also, es kommt eine neue Single jetzt nochmal im September, Anfang September. Die klingt nochmal auch ein bisschen anders.
Du lächelst schon, okay.
Und die ist ganz cool. Also ja, sie ist ein bisschen mehr Latin auch und ich liebe die. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber ja, dieses Jahr ist für mich so ein Jahr der Experimentation. Also ich habe irgendwie so Lust, Sachen auszuprobieren und wenn dadurch, dass ich gerade ein Album schreibe, gucke ich mal so ein bisschen, was passiert und nehme einfach alle mit, bevor ich sage, guck mal, jetzt weiß ich, was ich machen will. Jetzt gebe ich euch das Endprodukt sozusagen oder das Endalbum und das so die Songs, habe ich das Gefühl, ich will irgendwie die Leute mitnehmen in diese Reise und wenn ich am Anfang des Jahres fühle, okay, Muero ist irgendwie so das Ding, was ich mag, dann mache ich das jetzt und danach aber eher eine Live-Single, die dann anders klingt, finde ich, das ist auch Teil von dem Prozess und von dieser Findungsphase und genau. Und hoffentlich jetzt bei den nächsten Songs werde ich dann auf jeden Fall ein klareres Bild kriegen von, wie ich das Album machen will.
Okay.
Und dann entscheide ich, welche Instrumente ich damit aufnehmen will und so weiter.
Ich habe auch gelesen, dass du gerne, wenn du Songs schreibst, auch mal dein Keyboard nimmst und das in der Küche aufstellst und dann da Songs schreibst. Kriegst du da nicht Rücken irgendwann?
Wenn die ganze Zeit so Rückenschmerzen, so meinst du? Also das ist so ein Tresen, ist so wie das hier oben. Das ist so ein hoher,
okay, ja, das
ist eine Küche
ja.
mit einem hohen Tisch. So eine Bar mäßig und dann ist es eigentlich, stehst du normal.
Okay. Genau.
Oder du sitzt an so einem Barhocker und kannst auch spielen.
Wie muss ich mir denn so einen Songwriting-Prozess bei dir so vorstellen? Bist du dann so, also bist du dann wirklich so im Wahn sozusagen? Also dass du wirklich dann schreibst und schreibst und schreibst und keiner kann dich stören und...
Ja, also ich habe lustigerweise letztens ein Video gemacht, weil das hat mich auch ein Kumpel von mir gefragt und dann auch irgendwie mein Bassist in der Band und ich hatte letzte Woche eine Idee geschrieben, so eine neue. Und dann hat er mir... hat er mich gefragt und er meinte, can you show me, you know, how you did this on the computer? Und dann habe ich ihm das gezeigt, wie ich das aufgenommen hatte und dann habe ich gesagt, guck mal, das ist erst der Casio. Ich suche immer nach einer Spark, nach einem Funke.
Nach einer Inspiration, ja.
Genau, Inspiration. Ich nenne es halt Funke, weil es für mich so, danach kommt das Feuer.
Ah, okay.
Weißt du, das ist halt, wenn du einmal diesen Funken gefunden hast, dann kannst du weiterschreiben und auf einmal bist du in so einer Art Trance, wo du weitermachst einfach. Mhm. Und das ist wie wenn du malst, auf einmal weißt du, okay, cool, diese Form ist schön oder diese Farbe mag ich. Und auf einmal weißt du, welche anderen Farben dazu passen.
Mhm.
Und weil vor dem weißen Blatt zu stehen, ist immer das Schwierigste. Und deswegen ist es so, ich suche immer nach dieser Inspiration. Und bei mir ist die Inspiration in dem Funke sozusagen in Instrumenten, in Sounds, die ich irgendwie... entweder gerade da live mische oder mache, zum Beispiel bei dem Casio, ich habe dieses Keyboard aus den 80ern und dann habe ich ein Gitarrenpedal angeschlossen, was eigentlich für eine Gitarre ist, aber ich habe es einfach an Klavier gemacht. Und dann hat es so eine Art Delay.
Okay.
Und dann klingt es so, guck mal, ich kann es dir sogar zeigen, wie das klingt. Das heißt, ich hab letztens halt ein Video im Flieger da geschnitten, weil ich das irgendwie schön finde, wenn man erklärt, wie man sowas macht.
Should I show you the sound then that I sampled first?
Yeah.
It's the Casio. So yeah, we just have the sound on Muero.
Oh, he also did the grid.
Yeah.
Okay, dann macht er so.
Ja.
Das ist eigentlich die Note, aber dieses Pedal macht.
So ein bisschen wie so ein Nachhall, ne? So ein Echo.
Genau, es ist ein Delay, genau, ein Echo. Und das macht dieses Pedal und dann kannst du das sozusagen definieren. Und dann habe ich danach noch einen Bass dazu gemacht, eingespielt und so mit ein paar Effekten und dann so weiter. Und dann geht der Song so weiter und zum Beispiel, nur weil du jetzt gerade fragst, hier gibt es dann so einen Moment, wo ich meine Stimme auch aufgenommen habe, aber nicht. Um mit zu singen, sondern meine Stimme als Instrument zu benutzen. Also.
Okay.
Das habe ich aufgenommen.
I have little Ultra Boy from Sound Toys.
So.
You use the Ultra Boy?
Machst du tiefer.
I also thought maybe of doing.
Oder hoch. Und dann.
Das klingt mega.
So halt. Ja. Und das habe ich halt letzte Woche gemacht und ich finde irgendwie, der Vibe ist geil und ich müsste jetzt ein bisschen
klingt
weitermachen.
Klingt auf jeden Fall so, ja.
Danke dir. Aber genau, so entstehen halt Songs. Manchmal bleiben die dann irgendwie so und dann hört man sich die, also es ist gut, wenn man so einen Tag hat mit voller Inspiration und man ist voll drin in diesem Trance und man schreibt weiter und dann singt man noch was ein und macht eine Melodie. Und dann hört man sich das vielleicht nach einer Woche an oder zwei Wochen und dann kann man entscheiden, okay, das ist das ist jetzt vielleicht nicht so geil, was ich gemacht habe. Oder andersrum und sagst so, ey, die Idee ist mega, ich muss weitermachen. Genau.
Aber das heißt nicht, du sitzt da nicht und sagst, oh, es ist 11.55 Uhr, ich muss jetzt einen Song schreiben, man möge beginnen. So passiert das bei dir nicht.
Also nicht, wenn ich alleine bin. Ich glaube, wenn man in einer Session ist, wo Leute extra von anderen Orten kommen und wir treffen uns alle, zum Beispiel ein Producer, der super ist mit Sounds und mit verschiedenen Techniken, der sozusagen dann aus irgendwo anders kommt, LA vielleicht, und ich bin, und es kommt extra nach Barcelona oder nach Berlin und ich bin dann im Studio mit ihm, dann ist halt schon so, dass man, okay, der ist jetzt hier, wir arbeiten jetzt. Weiß es nicht irgendwie, dass man sagt, ja, lass. Zumindest nicht bei mir. Ich sage, um 11 bin ich da, dann bin ich um 11 da.
Ist
und dann,
das so,
dann
ja?
geht's auch los, ja.
Okay, also bist sehr pünktlich.
Ja, so vielleicht 5 Minuten zu spät. Aber nicht in Miami sind die Leute 2 Stunden zu spät.
Ja, sowas hasse ich. Weißt du? Kann ich nicht mit umgehen.
Und dann einmal ist mir das auch passiert. Ich war in der Session mit einem super krassen Producer sogar, und werde ich jetzt nicht nennen. Aber und da waren wir im Studio und auf einmal, ich warte so, ich denke, ich bin mit einer anderen Songwriterin, die auch da war aus Miami, und ich so, Alter, 2 Stunden, das, also ich meine, kommt der noch oder so? Und er meinte, ja, mein Hund kommt auf einmal an nach 2 Stunden, mein Hund wurde gebissen und sowas. Und dann ich so, ja, irgendwie kaufe ich das nicht. Das klingt so weird, Alter. Und dann meinte ich zu ihm, guck mal, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ich nehme dir das schnell mal auf und dann mach mal hier so ein Ding. Ich muss jetzt was essen. Ich muss jetzt Abendessen, weil ich habe noch nichts gegessen, weil ich gehe jetzt Abendessen. Und dann war ich einfach 1,5 Stunden Abendessen und dann kam ich wieder zurück. Und dann habe ich ihn ein bisschen arbeiten lassen, weißt du? Weil es kann nicht sein, dass du, also du machst eine Session mit jemandem, dann musst du...
Also, zumindest, also ja, 2 Stunden ist schon hart.
Voll, das ist schon, also 2 Stunden ist eigentlich... verrückt. Eigentlich macht man das nicht.
Ja.
Nee, das ist,
ja. Wirst du denn eigentlich, wo du gerade Essen ansprichst, wirst du so hangry dann, wenn du Hunger hast?
Also gerade spüre ich ein bisschen Hangriness. Nein, also ich essen gleich später, aber schon manchmal ja. Also vor allem, also meine Frau und ich, wir sind beide sehr hangry.
Oh nein.
Und dann, vor allem sie, man muss immer so Peanuts mitnehmen, damit.
Ja, das hat die Frau von meinem Bruder auch. Die hat immer Bananen und Snickers
für
den dabei.
Ist super gut. Ja, für ihn, okay, das ist auch gut. Ja, aber man merkt es halt so voll. Ich merke auch manchmal, wenn ich mit ihr rede, dass sie dann, ich so denke, was ist los? Also wieso ist sie so genervt und so?
Und dann,
das ist 4 Uhr, hast du was gegessen? Und sie so, nee,
nein,
ich habe irgendwie vergessen, ich muss so viele Sachen machen. Und ich so, oh Mann.
Hier, nimm eine Banane, Kind.
Voll, und irgendwie, also es ist ja in meiner Erfahrung, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber zumindest meine Erfahrung in Deutschland mit Essen ist ja so, dass Leute eher essen, wann sie Hunger haben und nicht an bestimmten Zeiten. Und das ist, glaube ich, auch so, weil die Restaurants immer auf sind. Dann kann man halt auch um 4 essen gehen und das Restaurant ist auf, die Küche ist auf. In Spanien musst du halt zwischen 1 und 3.30 Uhr musst du irgendwie essen. 3.30 Uhr mal die Küche Schluss. Also zwischen 1 und 3 musst du essen, weil sonst kriegst du nichts mehr. Und dann kannst du nicht einfach um 5 zum Restaurant und sagen, ich will jetzt ein Steak haben. Also wir sagen, Alter, wir sind jetzt geschlossen bis 8, dann machen wir wieder auf für Abendessen, weißt du?
Ja, das ist ja dann zu spät.
Genau, und das ist aber mega, weil dann, ich bin so gewöhnt, ich habe meine Zeiten. Und dann ist man immer, dann ist man nie richtig hangry, weil man weiß, der Körper hält es immer aus bis dahin und passiert mir das halt nicht, dass ich auch einmal sage, oh Gott, es ist 5, ich habe nichts gegessen. Sowas würde mir nie passieren.
Sprechen wir über deine neue Single, Para Vivir La.
Ja.
Der Google-Übersetzer sagt, das heißt, es zu leben. Erzähl mal so ein bisschen darum, also worum geht's? Ist das überhaupt richtig? Es zu leben klingt irgendwie...
Es zu leben, das Leben zu leben eigentlich, so ist es gedacht. Das ist halt nicht, also das ist ein Teil von dem ganzen Satz. Mhm. Nämlich der Satz kommt dann in dem Pre-Chorus, also oh yeah, mira que la vida está para vivirla.
Okay.
Und oh yeah, mira que la vida está, hey, so schau mal, das Leben ist da, um es zu leben, ist eigentlich der Satz. So life is there to live it, basically. Und das ist irgendwie, der Song ist ja ein bisschen rockiger und so und also sehr viel Energie und Power, und dann, ich wollte einfach einen Song darüber schreiben, dass man, egal wie man aussieht, egal wie, keine Ahnung, wie man tanzt, ob das jetzt goofy aussieht oder nicht, wie man sich fühlt, wenn es sich gut anfühlt für einen selbst, dann tu es einfach. Und das ist eben die Message bei dem Song. Leb dein Leben genauso, wie du es willst und nicht wie andere Leute dir sagen, dass du es leben sollst.
Mhm.
Und das ist eine, ich finde, es passt mega zu der Energie von dem Song. Und ich identifiziere mich sehr auch in den Song drin, und es ist so selbsttherapeutisch.
Selbsttherapeutisch.
Ja, genau. Und deswegen ist es halt so ein schöner Song für mich. Ich mag den sehr von der Energie, und live ist er natürlich immer sehr geil. Wie gesagt, ist ja eher eine Live-Single. Also ich bin sehr gespannt, wie viel Es muss neue Musik rauskommen.
Es muss neu, es wird, das unterstütze ich komplett. Ja. Das heißt, Para Vivirla so ein bisschen Carpe Diem-mäßig.
100%, ja. Und vor allem sei mutig. Mach was du willst. Weißt du, es ist nicht nur Carpe Diem so, weil Carpe Diem finde ich so ein bisschen peaceful. Das ist so sehr, schwebe Yoga und so.
Das habe ich noch nie gedacht. Ah, interessant, ja.
Keine Ahnung, vielleicht verbinde ich das einfach nur mit sowas, weil ich so... Manchmal, wenn man so durch so, es gibt so Häuser irgendwo in so großen Residenzen irgendwo an der Küste, die dann Carpe Diem heißen, dann denke ich, okay, ja, das ist so total gechillt. Das ist eher so an den, weißt du, so gepackt und man sagt, bam, jetzt nehme ich das Leben vorne an den Hörnern, weißt du, das Stier von den Hörnern, sagt man, und dann lebe ich das einfach jetzt, wie ich machen will, und das ist geil, einfach in der Energie und mit Enthusiasmus, mit Neugier und ja, einfach cool.